Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Band stimmt uns mit einem Musikstück auf den Gottesdienst ein. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Welche Eigenschaft verbindet ihr hauptsächlich mit Weihnachten? Also welche Eigenschaft Gottes verbindet ihr hauptsächlich mit Weihnachten? Ich habe da zuallererst an Gottes Liebe gedacht. Man sagt ja auch Weihnachten, das Fest der Liebe. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Gott auch demütig ist? Ist doch irgendwie eine komische Vorstellung, oder? So Gott, der über allem steht, Gott, vor dessen Angesicht der Himmel und die Erde flieht, Gott, der Augen hat wie Feuerflammen, Gott, dessen Stimme wie das Rauschen vieler gewaltiger Wasser ist, oder auch Gott, dessen Gegenwart kein Mensch ertragen kann. Ist es möglich, dass unser Gott auch demütig ist? Gerade an Weihnachten können wir an Jesus Christus deutlich die Demut Gottes erkennen. Ich lese aus der sogenannten Christushymne in Philipper 2 die Verse 6 bis 8. Philipper 2, die Verse 6 bis 8. Da sagt Paulus über Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Wir sehen an diesem Text ganz deutlich, Jesus war demütig oder Jesus ist demütig. Und wenn wir Jesus anschauen, dann erkennen wir Gott. Woran sehen wir das deutlich, dass Jesus demütig ist? Denn er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Als Gott steht es ihm doch zu, in völliger göttlicher Herrlichkeit gekleidet zu sein. Aber er hielt nicht daran fest. Das bedeutet, als er hier auf die Welt kam, geboren wurde, war er Gott und gleichzeitig Mensch. Aber er gab eben teilweise seine ihm umgebende göttliche Herrlichkeit auf. Gewisse Eigenschaften hat er extra aufgegeben. Er nahm so gesehen Nachteile auf sich, um für uns ein Vorteil zu sein, um uns zu dienen. Dann sehen wir an dem Text auch deutlich, Jesus war demütig, denn er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Hier sehen wir einen deutlichen Gegensatz zwischen Demütigung und Demut. Bei der Demütigung, da demütigt uns jemand. Aber wenn man selbst demütig ist, dann erniedrigt man sich selbst aus freien Stücken. Und das hat Jesus getan. Er nahm von selbst Menschengestalt an, um uns mit seinem Leben und seinem Sterben zu dienen. Und wir sehen noch ein drittes. Jesus war demütig, denn er wurde gehorsam bis zum Tod. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Wer betritt hier denn gerade die Welt? Der sprach und es geschah. Der wird Mensch, um zu dienen. Und er wäscht sogar seinen Jüngern die Füße. Er, der den himmlischen Herrscharen Befehle erteilt, er wurde selbst ein Teil seiner Schöpfung und nahm Befehle entgegen. Wir müssen uns aber immer vor Augen halten, Jesus blieb immer Gott. Er hat seine Gottheit nie abgelegt. Aber er war bereit, sich so weit zu demütigen, um eben seinen Geschöpfen, den Menschen, zu dienen. Wenn wir in der Adventszeit oder auch an Weihnachten eben uns vorbereiten wollen, dann hilft uns dieser Gedanke daran, zu sehen, wie Gott demütig war, wie er es in Christus uns zeigt. Und ja, wenn wir uns diese Demut vor Augen halten, dann wissen wir eigentlich auch, wie wir diese Zeit gestalten sollten. Was wirklich wichtig ist an Weihnachten, wo Gott und unsere Mitmenschen stehen sollten, im Vergleich zu unseren eigenen Wünschen, zu unseren eigenen Belangen und Vorstellungen. Und das ist ja gerade an Weihnachten so, dass man eben in viel Stress verfällt, weil man viele Vorstellungen hat, was alles an Weihnachten zu laufen hat. Aber wenn wir an die Demut Gottes in Christus denken, dann hilft uns das vielleicht zu sagen, okay, wir können gewisse Dinge auch zurückstellen, weil an Weihnachten sind eigentlich ganz andere Sachen viel wichtiger. Unsere Mitmenschen, unser Herr und Gott, an den wir ja eigentlich denken wollen, den wir preisen wollen für das, was er alles für uns getan hat. Genau, lasst uns an Weihnachten uns diese Demut Gottes vor Augen halten, um eben die Advents- und Weihnachtszeit angemessen zu gestalten. Bete noch mit euch, bitte steht dazu auf. Herr, allmächtiger Gott, wir können nur staunend vor dir niederfallen, wenn wir erkennen, mit welcher Demut du uns in Christus begegnest. Nichts von alledem, was du uns geschenkt hast, haben wir nur im Geringsten verdient. Aufgrund unserer Schuld blieb uns eigentlich nur die ewige Verdammnis. Aber du hast dich in Christus ganz klein gemacht, um uns zu dienen. Aus Gnade hast du unsere Schuld bereinigt. Christus starb am Kreuz und ist auferstanden. Du hast uns den Glauben geschenkt und wir dürfen ja Jesus Christus als Herrn und Erretter bekennen. Herr, du hast uns auch deinen Geist geschenkt und ich bitte dich darum, hilf uns durch ihn, dass wir unseren Mitmenschen auch in ähnlicher Demut begegnen, so wie du demütig bist. Hilf uns dabei, die Advents- und Weihnachtszeit ja angemessen zu deiner Ehre zu gestalten. Ich danke dir auch für diesen Gottesdienst, dass wir hier so zusammenkommen können und segne du Niklas nachher bei der Predigt, dass er dein Wort in aller Klarheit verkündet und bereite du uns darauf vor, Herr, schließe du unsere Herzen auf, damit du ganz tief dort hineinsprichst und mit deinem Wort uns veränderst und uns zum Wachsen bringst. Ich danke dir dafür. Herr, ich danke dir auch dafür, dass du bei allen Glaubensgeschwistern bist, die auch heute nicht hier sein können. Du bist bei jedem Einzelnen und du siehst, wer krank ist oder verfolgt wird. Lass du gerade die kranken und verfolgten Geschwister deine Nähe und deine Kraft besonders spüren. Herr, segne du auch die Gemeinschaft im Anschluss des Gottesdienstes, dass wir einen guten Austausch haben. Ich danke dir dafür. Amen. Wir singen jetzt unser erstes Lied miteinander aus dem Roten Liederbuch Nummer 164. Nun jauchzet all ihr Frommen. Und in diesem Lied wird eigentlich genau das deutlich gemacht, was ich eingangs schon sagte, dass unser Herr Jesus ganz klein auf die Welt kam, in ein Kind, in der Krippe liegend. Und am Ende des Liedes haben wir sogar noch eine Vorausschau auf den Tag, wo eben unser Herr auch wiederkommt, auf das wir uns auch freuen können, dass es eine weitere Wiederkunft Jesu gibt. In Macht und Herrlichkeit wird er dann kommen. Und wir haben ja die erste Kerze brennen vom ersten Advent. Und normalerweise zählen wir damit ja so ein bisschen zu Weihnachten hin. Wenn dann die vierte Kerze brennt, ist bald Heiligabend da. Und für mich ist das auch immer so ein schönes Bild in der Adventszeit, dass mit jeder Kerze, die wir anzünden, nicht nur Weihnachten näher rückt, sondern auch das weitere Weihnachten, also wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Also mit jedem Mal, mit jedem Jahr, mit jeder Kerze rückt dieser Tag näher, auch wenn wir diesen Tag noch nicht kennen. Ist auch eine gute Gelegenheit in der Adventszeit, sich das vor Augen zu halten. Ja, jetzt singen wir das erste Lied miteinander. Ich begrüße noch einmal ganz herzlich alle Gäste. Jetzt wäre die Möglichkeit, dass sich Gäste vorstellen können oder dass Grüße von anderen Glaubensgeschwistern weitergegeben werden. Hat jemand einen Gruß? Ja? Ah, schön. Ja, herzlich willkommen. Die Eltern von Elissa sind da und lassen herzlich von der FEG Stade grüßen. Ja, dann nehmt auch herzliche Grüße von uns mit, wenn ihr in eure Gemeinde kommt oder wenn ihr andere Glaubensgeschwister besucht. Grüßt sie ganz herzlich von uns. In der vergangenen Woche gab es auch einen Geburtstag, soweit ich zumindest weiß, bei uns in der Gemeinde. Und zwar hatte Eva Geburtstag. Der ist jetzt noch nicht da, der wird erst im zweiten Gottesdienst kommen. Aber ich wünsche ihm gottesreichen Segen für den weiteren Lebensweg. Und ich habe einen Bibelvers ausgesucht, der ist auch für alle anderen ganz ermutigend. Und der steht in Römer 8, den Vers 32. Römer 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Ja, ich denke, eine wunderbare Ermutigung. Der große Herr, der über allem steht, war bereit, seinen Sohn für uns zu opfern. Warum sollte er nicht auch alles andere für uns tun? Nun gibt es noch ein paar Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben. Am kommenden Dienstag findet hier in der Gemeinde wieder unsere Gebetsstunde statt, und zwar um 19.30 Uhr. Und neben persönlichen Anliegen wollen wir eben da auch besonders an unsere Missionare denken und für sie beten. Ja, eine herzliche Einladung zum gemeinsamen Gebet kommenden Dienstag, 19.30 Uhr hier in der Gemeinde. Dann sind die neuen Gemeindebriefe da. Stehen auch wieder sehr viele interessante Informationen drin. Eben auch die Termine über Weihnachten und über Silvester, Neujahr. Sie liegen wie gewohnt in euren Gemeindefächern aus und auch ein paar Exemplare sind vorne am Stehtisch im Foyer. Nehmt sie gerne mit. Da wir an den Gottesdiensten über Heiligabend wieder mit mehr Gästen rechnen, haben wir auch dieses Jahr wieder Anmeldelisten ausliegen. Die liegen da vorne am Stehtisch aus im Foyer. Bitte tragt euch darauf ein, wenn ihr zu einem der Gottesdienste kommen wollt. Es sind ja zwei Gottesdienste. Tragt euch da ein, je nachdem, welchen Gottesdienst ihr kommt. Und bitte pro Person eine eigene Zeile. Also nicht Familie Müller aufschreiben, sondern eben Vater, Mutter und Kind. Jeweils eine eigene Zeile, damit eben die Personen auch zu den vorhandenen Plätzen passen. Mitarbeiter, die wie zum Beispiel die Band oder auch die Techniker, brauchen sich nicht aufschreiben, weil die haben ja eh eigene Plätze. Genau, und am zweiten Weihnachtstag haben wir dann danach wieder einen normalen Gottesdienst am Sonntag. Und bitte kommt dann wieder zu den gewohnten Zeiten. Also die, die zur ersten Schicht kommen, kommen zur ersten Schicht und die zur zweiten, zur zweiten. Das ist nur für Heiligabend, diese Extra-Regelung. Als Älteste haben wir ja vor ungefähr 2 Wochen bei dem Mitarbeitertreffen über den Stand der Pastorenberufung berichtet. Und das ist ja ein sehr wichtiges Anliegen, was uns eigentlich alle betrifft, die ganze Gemeinde. Und Volker möchte dazu noch etwas sagen.
Wie zum Beginn der Ankündigung, die Einladung zum Gebet, ist auch dies jetzt ein Gebetsaufruf. Ich habe gestern in meiner stillen Zeit einen Text gelesen in Johannes 15. Ich glaube, ganz viele von euch kennen den fast auswendig. Ich lese ein paar Verse daraus und sage auch etwas dazu. Ich fange mit Vers 5 an. Dort heißt es: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir nichts tun. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Bei mir ist das manchmal so, ich denke so, wir machen so 80% und dann beten wir, dann bitten wir Jesus und dann macht Jesus so die restlichen 20%. Das hört sich ein bisschen weltlich an, nicht? Aber also bei mir ist manchmal so ein Empfinden da. Aber dieser Text sagt uns ganz klar, ohne ihn können wir nichts tun. Und dann geht es in Vers 6 weiter, da kommt eine ernste Warnung. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Aber auch gleich danach in Vers 7 wieder eine große Verheißung. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. In Jesus bleiben, in seinem Wort bleiben. Und dann heißt es, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wir stehen als Gemeinde und auch als Gesellschaft vor großen Herausforderungen. In der Gesellschaft, ihr lest selber jeden Tag die Zeitung, ihr hört Nachrichten, die Corona-Krise. Wir müssen dafür beten, dass wir vor Krankheit und vor den Spaltungen, die in unserer Gesellschaft sind, dass wir davor bewahrt bleiben. Und als Gemeinde ist unser zukünftiges Thema ist die Pastorenberufung. Und auch da gilt uns diese Verheißung. Wir werden bitten, wenn wir in ihm sind, was wir wollen, und es wird uns zuteil werden. Und darum bitten wir euch als Gemeindeleitung, für diese beiden großen Fragen in unserer Gemeinde zu beten, dass wir als Gemeinde durch Jesus geleitet werden, dass wir als Gemeindeleitung geleitet werden und dass auch der Bruder, der hier vielleicht einmal seinen Dienst tun soll als unser Pastor, dass auch der dort geführt wird. Es wird uns zuteil werden, das ist unsere Hoffnung und das ist die Zusage, die in diesem Text steht. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Dann darf ich noch eine Info von Ina weitergeben. Das Jahr neigt sich ja so langsam dem Ende zu. Und das bedeutet auch für unsere Gemeindekasse, dass sie eben so langsam auch abgeschlossen werden muss. Also wenn ihr noch Belege habt von Gemeindeauslagen, also ihr etwas für die Gemeinde gekauft habt und ihr müsstet noch einen Beleg einreichen, damit ihr das erstattet bekommt, dann wäre es super, wenn ihr den in den nächsten 2 Wochen Ina geben würdet. Dadurch, dass wir 2 Gottesdienste haben, trifft man sich aber auch nicht immer. Ihr könnt gerne die Einkaufsbelege auch in das Fach von Ina legen. Dann wäre es aber ganz wichtig, dass ihr den Namen draufschreibt, von wem eben diese Auslage getätigt wurde, für welchen Zweck das war, zum Beispiel für die Jugendarbeit oder für den Kindergottesdienst. Und ja, je nachdem, ob ihr das halt erstattet haben wollt oder ob es eben eine Spende sein soll, dann könnt ihr noch vermerken, zum Beispiel Spende. Also ihr habt noch ungefähr 2 Wochen Zeit bis Mitte Dezember. Dann hat sich Luca heute bereit erklärt, für euch zu beten im Anschluss des Gottesdienstes. Also wenn ihr ein Anliegen habt, ob groß oder klein, könnt ihr ihn gerne im Anschluss des Gottesdienstes ansprechen. Er freut sich, für euch und mit euch zu beten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer gerne uns Älteste ansprechen. Wir stehen natürlich auch für Gespräch und Gebet bereit. Im Anschluss des Gottesdienstes könnt ihr auch eure Kollekte in die dafür vorgesehenen Behälter werfen. Sie stehen an der Säule im Foyer. Und die Spende heute ist für die Gemeindearbeit bestimmt. Ja, Gebet, haben wir ja schon gehört, ist sehr, sehr wichtig, hat Volker ja gesagt. Und ich würde jetzt, bevor wir die Kinder verabschieden in ihre Kinderstunde, für die Kinder und die Mitarbeiter beten und auch gleichzeitig für die Kollekte, die wir zusammenlegen. Ja, und für die Situation denke ich dann auch noch mal gleich, also für die Pastorenberufung und alles, was uns gerade so betrifft. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns doch so reichlich segnest mit vielen Kindern, dass wir das einfach so direkt vor Augen sehen, welchen Segen du uns gibst. Das ist ja wirklich ein großes Geschenk, jedes einzelne Kind. Aber damit ist auch Verantwortung verbunden. Und ich danke dir dafür, dass Mitarbeiter da sind, die sich um die Kinder kümmern. So segne du den Kindergottesdienst, dass ja, die Kinder dort dir begegnen, dass sie mehr und mehr von dir erfahren und eine Beziehung zu dir aufbauen. Schenk doch auch, dass sie wirklich darauf vorbereitet werden, ganz persönlich eine Entscheidung zu fällen, um Jesus als Herrn und Retter anzuerkennen und ja, einfach wirklich von dir berührt zu sein. Herr, du kannst das alles schenken. Und segne du auch die Mitarbeiter, dass sie mit allem ausgerüstet sind, was sie für diesen Dienst brauchen. Danke, Herr, dass wir auch am Bau deines Reiches ja, helfen können durch unsere Spenden. Segne du die Gaben und die Geber und die Verwaltung. Herr, Herr, und du siehst auch die Umstände unserer Gemeinde oder auch aller Gemeinden momentan, aufgrund der Corona-Situation, dass viele schwierige Fragen aufkommen, die sich durch die Gesellschaft ziehen und auch in der Gemeinde diskutiert werden. Herr, schenke uns doch da Einheit und dass wir ja einfach weise nach deinem Willen den richtigen Weg gehen. Führe und leite du uns da auch als Leitung und führe und leite du uns auch als Gemeinde, wenn es um die Pastorensuche geht, dass wir wirklich erkennen, wen du bei uns in der Gemeinde haben möchtest, wer der Hirte sein soll, der uns die nächsten Jahre mitführt. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du der Oberhirte bist und dass du alles in deinen Händen hältst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, die Kinder können jetzt runter in ihre Gruppen gehen und wir als Gemeinde nehmen uns besonders Zeit, um unseren Gott zu preisen und zu loben. Wir werden das mit zwei Liedern aus der Mappe machen.
Ganz besonders um Gottes Liebe gehen. Einmal um Gottes Retterliebe, die uns ja jetzt in der Adventszeit und dann auch zu Weihnachten nochmal ganz deutlich vor Augen gemalt wird, aber auch um Gottes Liebe, die uns im Alltag durchträgt, die uns umgibt und mit der er einfach unverbrüchlich zu uns steht. Mich hat das jetzt dieser Tage sehr bewegt. Ich habe dieses Open Doors Heft bekommen für Dezember und da sind ja immer die Berichte abgedruckt von den verfolgten Christen und in diesem Heft ging es besonders um die Frauen, die in diesen verfolgten Ländern einfach doppelt die Leidtragenden sind, weil oft ihre Männer ja ins Gefängnis kommen um des Glaubens willen und dass sie dann eben das Familienoberhaupt dann in diesen Familien fehlt und sie ja in gewisser Weise schutzlos sind und auch einfach schauen müssen, wie sie sich und ihre Kinder durchbringen. Und trotzdem halten diese Frauen so unverbrüchlich an Jesus fest. Das hat mich sehr berührt und ja auch ein bisschen nachdenklich gemacht, auch beschämt teilweise, muss ich sagen. Weil mir Jesu Liebe oft einfach nicht so viel wert ist. Das kann man an diesem Beispiel so sehr sehen, finde ich, wie lieb diese Frauen Jesus haben, dass sie das alles auf sich nehmen. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir das auch wieder ganz neu wertschätzen. Vielleicht auch durch diese Lieder, dass wir erkennen, wie lieb Jesus uns hat und wie sehr wir gewertschätzt sind.
Bahnt einen Weg unseren Gott. Bahnt einen Weg unseren Gott. Ebnet die Straße in der Wüste. So ruft es Johannes der Täufer. Er bereitet die Menschen auf Jesus vor. Bevor Jesus seinen Dienst begonnen hat, bevor Jesus das Himmelreich, das Reich Gottes verkündigt hat, trat eben Johannes der Täufer auf, mit dem Ziel, die Menschen bereit zu machen. Er hat gesagt, ihr müsst Buße tun, reinigt euch innerlich, damit ihr den Messias aufnehmen könnt, der kommt. Damit hat Johannes oder passt Johannes sehr gut in die Adventszeit. Denn die Adventszeit, da ist genau das Thema, dass wir uns darauf vorbereiten, Jesus nochmal ganz neu aufzunehmen. Das Kirchenjahr ist, oder im Kirchenjahr hat die Adventszeit diese Funktion, dass wir uns bewusst auf Weihnachten einstellen. Das soll nicht einfach nur so eine Tradition sein, nur so ein Fest, was man halt macht und dann gibt es die Lebkuchen und die Geschenke werden gekauft und geschenkt und Adventskalender und pipapo, sondern es geht darum, sich geistlich nochmal auszurichten auf Jesus. Wir haben uns ja, die meisten von uns, klar für Jesus entschieden, vor vielleicht 10, 20 Jahren. Aber es ist ja so, wenn man einmal den Kurs festsetzt, ist ja schon, dass man auch mal wieder abdriftet, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts kommt. Und da ist es wichtig, dass wir uns so eine Zeit nehmen, wo wir nochmal ganz bewusst alles durchgehen und sagen, bin ich wirklich auf Kurs? Ja? Oder verbringe ich vielleicht zu viel Zeit im Internet? Ja? Und könnte da was freischaufeln, um in der Bibel zu lesen? Oder ist da eine Lieblosigkeit in den ganz alltäglichen Beziehungen, die ich habe, zu meinen Ehepartnern, zu meinen Freunden in der Gemeinde? Ist da eine Lieblosigkeit, die gereinigt werden muss? Dafür ist die Adventszeit da, dass wir das hinterfragen und dafür schauen und sagen, Herr Jesus, reinige mich. Das ist das Anliegen von Johannes, dass wir Jesus mit offenem, reinen Herzen empfangen können. Er weist auf Jesus hin und damit auf Weihnachten. Und zwar nicht nur durch seine Worte, wie wir gleich sehen werden, sondern nicht zuletzt auch durch sein Vorbild. Das wollen wir uns heute näher anschauen und dazu lese ich euch einen Text vor, unseren Predigttext. Der steht in Johannes 3, die Verse 26 bis 30. Sie, heißt es da in Vers 26, sie, also damit sind einfach Leute gemeint, die da in der Umgebung sind. Sie kamen deshalb zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, der Mann, der dich am anderen Jordanufer suchte und auf den du als Zeuge hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Sie meinen Jesus, ne? Johannes antwortete darauf,
Kein Mensch kann sich etwas nehmen, auch nicht das Geringste, wenn Gott es ihm nicht gegeben hat. Ihr könnt selbst bestätigen, dass ich sagte, ich bin nicht der versprochene Retter, sondern ich bin nur vor ihm hergesandt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei. Und wenn er den Bräutigam jubeln hört, ist er voller Freude. Genauso geht es jetzt mir. An meiner Freude fehlt nichts mehr. Sein Einfluss muss wachsen, meiner muss abnehmen. Es geht hier um Stolz. Das ist das Thema dieses Textes. Es geht um Stolz, denn da kommen die Leute zu Johannes und sie packen ihn oder versuchen ihn bei seinem Stolz zu packen. Na, Preacher, bist auf dem absteigenden Ast, was? Schau mal da drüben, ja, auf der anderen Seite des Jordans. Da predigt jemand und da kommen die Leute zu ihm. Das war doch bei dir auch mal so, erinnerst du dich? Ja, vor 1-2 Monaten, da warst du der große Star im Predigeruniversum. Und jetzt ist hier tote Hose bei dir in deiner Gemeinde. So kommen die Leute an. Man hört es raus aus Vers 26, wenn sie sagen, Rabbi, der Mann, der dich am anderen Jordanufer aufsuchte und auf den du als Zeuge hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Also nicht mehr zu dir. Johannes war der Cousin von Jesus und er trat eben auf als sein Vorbote. Und er hatte großen Zuspruch. Er rief in der Wüste zur Buße auf und die Leute kamen und die ließen sich von ihm taufen. Taufte vielleicht 10-20 Leute am Tag. Er war ein Star, kann man sagen, damals. Aber Jesus hat ihm den Rang ganz offensichtlich abgelaufen. Er hat übernommen und jetzt ist Johannes ein alter Hut. Da will keiner mehr hin. Warum auch? Der Jesus kann ja nicht nur gut predigen, sondern der kann ja auch Wunder tun. Der heilt die Blinden, da gehen die Lahmen. Warum sollte man sich da zu Johannes setzen? Und so versuchen die Leute, an seinem Stolz zu kratzen und ihn so ein bisschen herauszufordern. Na, jetzt ist ja keiner mehr bei dir. Das greift den Stolz an. Stolz ist ja, und jeder von uns kennt das, Stolz. Stolz bedeutet ja, dass ich meine eigene Ehre, meine eigene Anerkennung suche. Dass ich versuche, mich gut darzustellen. Dass ich irgendwie auch möchte, dass ich ein bisschen was Besonderes bin. Ich hab's auch gerne, wenn andere ein bisschen schlechter sind, in irgendeiner Kategorie. Ja, wenn ich vielleicht mehr verdiene, kann ich sagen, du verdienst weniger. Oder wenn ich da nicht vergleichen kann, dann nehme ich mir irgendwas anderes raus. Ich sehe besser aus oder bin sportlicher oder gesünder oder was auch immer. Ich möchte herausragen in irgendeiner Art und Weise, das sagt der Stolz. Was der Stolz gar nicht erträgt, ist, wenn er auf Hilfe angewiesen ist. Also zu sagen, boah, ich bin hier am Ende, ich weiß nicht mehr weiter, ich stehe in einer Sackgasse, ich brauche Hilfe. Das kann der Stolz überhaupt nicht. Er möchte unabhängig sein und Abhängigkeit ist ihm ein Greuel. Er möchte nicht auf andere angewiesen sein. Und da wird dann auch schon klar, dass der Stolz Gift für jegliche Beziehung ist. Denn Beziehung ist ja genau das. Beziehung entsteht ja dann, wenn ich nicht meine eigene Ehre und mein eigenes Ego versuche zu füttern, sondern mal frage, hey, wie geht's dir eigentlich? Jetzt geht's mal nicht um mich, sondern ich frage mal, wie geht's dir heute? Wie war die Woche? Und dann erzählst du und es geht nicht um mich. Stolz kann das ja nicht und Stolz ist deswegen Gift für Beziehung. Beziehung bedeutet ja auch immer, dass man sich abhängig macht. In der Ehe, da ist man ganz schön abhängig von seinem anderen Partner, dass der auch treu zu einem hält und man nicht irgendwann verlassen da ist oder man vertraut ihm irgendwas an. Und das ist genau das, was der Stolz ja eigentlich nicht will. Er möchte autark sein, er möchte auf niemanden angewiesen sein. Und so ist der Stolz Gift für jede Beziehung. Glaube und Stolz widersprechen sich, denn was ist Glaube anders als eine Beziehung zu Gott zu haben? Glaube bedeutet ja nicht einfach, dass ich gewisse biblische Dogmen für wahr halte. Das ist wichtig, das ist der erste Schritt, aber diese Dogmen führen mich ja in eine lebendige Beziehung zu Jesus. Es geht also um Beziehung. Und da ist der Stolz genauso Gift wie in jeder anderen Beziehung auch. Glaube und Stolz sind Gegensätze. Der Glaube möchte gerade abhängig sein von Gott. Der Glaube sagt, ich kann nichts, Gott, du musst mir alles schenken. Ich brauche für alles deine Kraft, ich brauche für alles deine Weisung. So wie Volker das gesagt hat, nicht so 80% ich, 20% so Gott als Sahnehäubchen obendrauf, sondern ich bin ganz und gar abhängig, so spricht der Glaube. Der Stolz sagt, ich brauche niemanden, ich brauche auch nicht Gott. Hilf dir selbst, ja, und dann hilft vielleicht auch Gott oder nicht, ist aber ganz egal, weil ich das schon alleine hinkriege. So redet der Stolz. Der Glaube möchte ganz bewusst ein Diener Jesu sein. Ja, da unterscheidet sich der Glaube vom Zeitgeist so völlig. Ja, der Zeitgeist guckt auf den Glauben und sagt, das ist ja Wahnsinn. Also ein Diener sein zu wollen, das ist ja Blödsinn. Aber genau das möchte der Glaube. Er möchte ein Knecht Christi sein, möchte fragen, Herr, wohin soll ich gehen? Die wichtigen Lebensentscheidungen werden Gott vorgelegt mit der Frage, was soll ich tun? Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das sagt der Glaube. Der Stolz ist da völlig im Einklang mit dem Zeitgeist und sagt, ich bin das Maß der Dinge. Was ich will, das tue ich auch. Also Glaube und Stolz widersprechen sich. Und da kommen die Leute und sie wollen eben Johannes beim Stolz packen. Aber wie wir sehen werden, sie greifen da komplett ins Leere. Denn Johannes lässt sich da nicht triggern mit irgendwelchen Sachen, die seinen Stolz ankratzen könnten. Seine Antwort zeugt von tiefer Demut. Er antwortet auf diese, ich sag mal, Provokation der Leute mit folgenden Worten. In Vers 27 heißt es, Johannes antwortete, kein Mensch kann sich etwas nehmen, auch nicht das Geringste, wenn Gott es ihm nicht gegeben hat. Ihr könnt selbst bestätigen, dass ich sagte, ich bin nicht der versprochene Retter, sondern ich bin nur vor ihm hergesandt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei. Und wenn er den Bräutigam jubeln hört, ist er voller Freude. Genauso geht es mir jetzt. An meiner Freude fehlt nichts mehr. Johannes bringt hier zum Ausdruck etwas, was Paulus mit den Worten formuliert hatte. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die Leute sagen, na, bist du auf dem absteigenden Ast? Hast du nicht mehr so viele Zuhörer wie früher? Und Johannes sagt, ich habe mir nie etwas nehmen können, was Gott mir nicht gegeben hat. Vor einem halben Jahr, als viele Leute mir zugehört haben, da war das ein Geschenk von Gott. Und heute sind es wenige und das ist genauso aus Gottes Hand. Es ist nicht so, dass ich aus meiner eigenen Kraft heraus etwas bewirke, sondern es ist allein Gottes Gnade. Wir sollten einmal kurz innehalten und versuchen, diese Einstellung für uns auch zu schärfen und zu gewinnen, weil wir ja unterbewusst immer so in diese andere Haltung hineinkommen und sagen, ja, das ist ja mein Verdienst, dass ich gut dastehe im Job. Das ist ja meine Leistung, dass ich vernünftige Ehe habe. Das ist ja mein Handeln und mein Tun, dass mein Freundeskreis intakt ist und dass ich hier ein hohes Ansehen in der Gemeinde habe. Aber ist das wirklich so? Um erfolgreich zu sein im Job, muss ja mindestens mal dein Gehirn gut funktionieren. Und damit das Gehirn gut funktioniert, müssen Stoffwechselvorgänge noch und nöcher in deinem Kopf stattfinden. Stoffwechselvorgänge, auf die du nicht den mindesten Einfluss hast. Du kannst da nichts dran tun. Wenn jetzt hier oben in meinem Eiweißkasten irgendwelche Stoffwechsel nicht mehr abgehen, kann ich nichts reden. Dann kann ich nicht mehr Pastor sein. Von jetzt auf gleich. Muss ich sagen, tut mir leid, muss Invalidenrente oder was heißt, Berufsunfähigkeitsrente, muss ich beantragen, ich kann nichts mehr sagen. Ich habe das nicht gesteuert. Das ist nicht meine Leistung, dass das im Kopf funktioniert, dass ich hier was reden kann, während ich euch angucke. Das ist Gnade Gottes. Ja. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Kein Mensch kann sich etwas nehmen, es sei denn, es ist ihm von Gott gegeben. Wir können das endlos weiterführen. Alles, was wir vielleicht an emotionaler Stabilität haben und was wir in gute Freundschaft investiert haben, das ist auch ein Geschenk, was wir vielleicht aus der Kindheit mitbekommen haben, weil wir liebevolle Eltern hatten oder wir haben Gottes Gnade so gespürt, dass unsere Seele heilen konnte von Verletzungen. Es ist doch alles Gnade. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, weil wir kommen eben automatisch in so eine Stolzhaltung und sagen, das ist ja meine Leistung. Johannes fällt nicht in diese Stolzfalle, sondern er sagt, kein Mensch kann sich etwas nehmen, es sei denn, es ist ihm von Gott gegeben. Wir sehen auch, wie er Jesus in den Mittelpunkt stellt. Er sagt in Vers 28, ihr könnt selbst bestätigen, dass ich sagte, ich bin nicht der versprochene Retter, sondern ich bin nur von ihm, vor ihm hergesandt worden. Johannes hat immer auf Jesus hingewiesen, auch als er erfolgreich war als Prediger, hat er immer auf Jesus hingewiesen. Und dann kam Jesus zu ihm an den Jordan und wollte sich taufen lassen. Und er unterbricht sofort seine Predigt und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Also mitten, sage ich mal, wo Johannes eigentlich im Mittelpunkt steht und alle schauen auf ihn und hören ihn und sagen, oh, ist das ein toller Prediger. Da sagt er, da ist Jesus, das Lamm Gottes, auf den kommt es an. Jesus fragt ihn, ob Johannes Jesus tauft. Und Johannes antwortet, ich sollte von dir getauft werden und du kommst zu mir. Also Johannes war immer klar, es geht um Jesus, es geht nicht um mich, und er wies darauf immer hin. Und das ist ja auch ein wichtiges Kennzeichen der Demut, ja, dass wir Jesus allein in den Mittelpunkt stellen. Und wir entnehmen hier seiner Antwort, dass er sich nicht nur darüber ärgert, dass er nicht so erfolgreich ist wie Jesus, nein, er freut sich über den Zulauf, den Jesus hat. Vers 29 heißt es, wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Also in diesem Vergleich ist der Bräutigam Jesus und die Braut, das sind die Menschen, die sich zu ihm wenden, also seine Gemeinde. Der Freund des Bräutigams aber steht dabei, und wenn er den Bräutigam jubeln hört, ist er voller Freude. Genauso geht es mir jetzt. Wir haben ja als Gemeinde das Privileg, relativ regelmäßig an Hochzeiten teilnehmen zu dürfen, und viele von uns haben geheiratet in den letzten Jahren, und dann habe ich immer so beobachtet, da sind ja die Trauzeugen dabei. Ja, und der Trauzeuge ist an diesem Tag einfach ein Diener vom Bräutigam oder von der Braut. Also die Trauzeugin guckt immer, wird das Kleid auch hochgehoben und hat die Braut alles, was sie braucht, und wenn sie Taschentuch braucht, dann läuft sie los und holt das. Alles nur, damit das Brautpaar einen schönen Tag hat, ein schönes Fest. Und so sieht sich Johannes als ein Trauzeuge von Jesus, der darauf wirkt und dient, dass Jesus geehrt wird, dass er seine Braut, also die Gemeinde, heiraten kann. Johannes ist für uns ein Vorbild an Demut. Denn Johannes macht sich ganz bewusst abhängig von Jesus. Er sagt, ich kann mir nichts nehmen, ohne dass Jesus es mir gibt. Johannes stellt Jesus ganz bewusst in den Mittelpunkt. Er weiß immer, das ist das Lamm Gottes, das die Schuld dieser Welt nimmt. Nicht ich kann Menschen helfen, sondern es ist immer Jesus, der befreit von Sünde. Und er dient so sehr, dass er sich selber vergisst. Es geht ihm nicht darum, Anerkennung zu haben, sondern es geht ihm darum, Jesus zu verherrlichen. Und diese Demut, die sollten wir von Johannes lernen. Denn die Demut ist ein Weg zu Gott. Die Demut ebnet den Weg zu Gott. Und wenn wir gerade auch in dieser Adventszeit einmal ganz bewusst versuchen, in Demut zu wachsen und unseren Stolz loszulassen, werden wir merken, dass uns das für Jesus öffnet, dass gerade das der Schlüssel ist, um eine tiefe Beziehung zu Jesus zu haben, dass das der Punkt ist, wo wir uns ausrichten müssen auf Jesus. Stolz bringt mich von Gott weg. Stolz wird immer dazu führen, dass ich Jesus aus meinem Leben herausdränge, weil ich sage, ich kann es schon alleine, ich brauche deine Hilfe nicht. Stolz sagt, ich selber will im Mittelpunkt stehen. Darum fragt er niemals, Jesus, was willst du? Und da ist die Demut genau das Gegenteil. Sie sagt, ich brauche dich, Jesus. Und wenn wir das sagen, ich brauche dich, Jesus, dann wird Jesus auch kommen in unser Leben und dann wird er uns immer mehr führen und leiten. Die Demut sagt, Herr Jesus, ich möchte deinen Willen tun. Und wenn wir das so bitten, dann wird sich unser Leben nach Jesus neu ausrichten. Es ist die Demut, die uns den Weg zu Gott ebnet. Wir können das schön am Beispiel von Petrus sehen. Ja, der Apostel Petrus, dessen Glaubensleben kann man eigentlich in zwei Teile teilen. Der erste Teil seines Glaubenslebens lief nicht gut, kann man sagen. Ja, da war er ein Großmaul, er hat große Kommentare und Töne gespuckt, aber es war eigentlich eher zum Fremdschämen. Da war eine Situation, da sagt Jesus seinen Jüngern, ich muss ans Kreuz gehen, das ist der Wille Gottes für mich. Und da baut sich der Petrus auf, ja, vor seinem Meister und sagt, nein, das ist nicht der Weg Gottes. Ja, wie arrogant, wie voll daneben, ja. Und sagt man, oh, ja. Oder als er gesagt hat, Jesus, ich sterbe mit dir, ich werde Märtyrer für dich, ja. Mit geschwollener Brust sagt er, ich werde dich verteidigen. Und dann sagt Jesus, das dauert 3 Tage und dann wirst du mich verleugnet haben. Das war so der erste Teil seines Glaubenslebens und er lief nicht gerade gut. Aber dann kam eben dieser Wendepunkt und das war genau diese Verleugnung, wo Petrus gesehen hat, ich dachte immer, ich würde ihn bekennen, aber das habe ich ja gar nicht, ich habe ihn verleugnet. Und das hat ihn tief erschüttert, dass er wirklich in Wirklichkeit so schwach im Glauben war. Es hat ihn gedemütigt und er ist dadurch demütig geworden. Und wir sehen, was für eine gewaltige Auswirkung das in seinem Glaubensleben hat. Nach dieser Demütigung ist er ein völlig anderer Charakter, kann man sagen, und er wird ganz anders von Gott gebraucht. Da steht er plötzlich Pfingsten auf und er predigt nicht aus eigener Kraft heraus, sondern aus der Kraft Gottes und es bekehren sich 2000 Menschen auf einmal. Wir sehen, wie er dann hört, dass Gott ihn immer an bestimmte Orte schickt, wo er zum Beispiel dem Cornelius sagt, dass er sich taufen lassen soll und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um das Evangelium zu verkünden. Wie macht er das? Es ist die Demut, die er gelernt hat, weil er hört auf das, was Gott sagt. Also lasst uns in Demut üben, damit wir eine engere Beziehung zu Gott bekommen. Es geht darum, unseren Stolz abzulegen. Wie machen wir das? Wie können wir unseren Stolz ablegen? Und das Erste und Wichtigste ist, dass wir unseren Stolz erst einmal erkennen. Das ist das Wichtigste. Denn häufig verbirgt sich dieser Stolz sehr fromm unter einer frommen Decke. Und wir merken gar nicht, dass wir eigentlich stolz sind. Wir erzählen dann, wie demütig wir sind und was Gott alles in unserem Leben macht, aber wir meinen eigentlich, dass ich das mache. Und diesen Stolz müssen wir ehrlich erkennen. Und nur dann kann Jesus uns davon befreien. So ein guter Test dabei ist immer, kann ich über mich selbst schmunzeln? Kann ich über mich selbst lachen? Ja, wenn wir in so einer Situation sind, wo wir vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen und sauer sind oder so, dass wir, wenn wir das einmal reflektieren, sagen, Mensch, was bin ich für ein Dösbattel? Ja, was bin ich manchmal engstirnig? Oder was reite ich manchmal auf Sachen rum, die eigentlich gar nicht wichtig sind? Ne? Oder wie blase ich mich manchmal auf? Das ist doch zum Lachen ist das. Wenn du mal in so eine Situation kommst, wo du dein Handeln reflektierst und sagst, da kann man eigentlich nur drüber lachen, das ist gut, das ist sehr gut, weil der Heilige Geist dir gerade zeigt, wo du stolz bist, ja, und dabei ist, diesen Stolz zu heilen. Also das ist das A und O, dass wir uns nicht vorlügen, dass wir demütig sind, sondern dass wir ganz ehrlich erkennen, wo wir stolz sind. Denn dann kann Gott uns befreien. Und dass wir dann die Demut lernen. Demut heißt ja nichts anderes, als dass ich die Wahrheit über mich selbst erkenne. Dass ich in den vielen Situationen, in denen ich stehe, merke, wie abhängig ich von Gott bin. Das ist Quatsch, wenn wir meinen, dass wir selber die Dinge regeln. Das ist ein kleiner Witz, ist das. Ich musste da an eine Situation denken, das war vielleicht so 3-4 Jahre her, da kam meine kleine Tochter zu mir und hat gesagt, Papa, ich will dich hochheben. Ja? Und dann hat sie geschafft. die hat mich hochgehoben und die war stolz, hat gesagt, ich habe Papa hochgehoben. Ja, immerhin, ne? 6 Jahre und ich bin, gut, jetzt kein Schwergewicht, aber 74 Kilo, hat sie gestemmt. Hat sie das wirklich? Nein. Papa stand an der Küche, ja, auf der Küchenplatte und hat sich hochgedrückt, als die Kleine das Bein von Papa angefasst hat. Ja. Aus der Sicht meiner Tochter sah es so aus, als ob sie einen 74 Kilo Mann nach oben gestemmt hat. Ja. Aber Mama, die daneben saß, hat natürlich glasklar erkannt, nein, wir haben nicht Pipi Langstrumpf zur Tochter, sondern Papa hat sich einfach nach oben gestützt. Wir schmunzeln darüber, ja? Aber alles, was du in deinem Leben erreichst, wo du denkst, das habe ich gestemmt, ist nichts anderes als das. Ja? Jemand, der das aus einer geistlichen Perspektive von außen beobachtet, sieht, wie Gott in Wirklichkeit alles stemmt und stützt. Und wenn diese Erkenntnis tief in deinem Herzen ist und wenn alles, was du tust und erreichst, unter dieser Überschrift erkannt wird, dann bist du in der Demut vorangeschritten. Dann hast du Demut gelernt und das sollte unser Ziel sein. In 4 Wochen ist das soweit. In 4 Wochen ist Weihnachten und wir sollten uns darauf vorbereiten. Wir sollten diese Adventszeit nutzen, um uns geistlich wirklich auf Jesus auszurichten. Und da kann uns Johannes eine große Hilfe sein, dass er uns darauf vorbereitet. Die Botschaft von Johannes ist, empfangt Jesus mit einer tiefen Demut. Stolz ist der Todfeind des Glaubens. Solange wir glauben, alles selber zu regeln, solange ist die Beziehung zu Jesus gestört zumindest. Aber die Demut ist des Glaubens bester Freund. Stolz ist der Todfeind des Glaubens, die Demut ist des Glaubens bester Freund. Wenn wir lernen, alles von Gott zu nehmen, wenn wir unseren Willen nach ihm ausrichten, dann wird die Beziehung zu Christus wachsen. Es ist und bleibt ein geistliches Gesetz. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Amen. Demut in der Praxis. Demut in der Praxis bedeutet beten. Ja? Wer betet, also bittet, der zeigt ja dadurch schon, dass er es nicht alleine kann, sondern dass er Hilfe braucht. Und darum ist Beten so wichtig, weil wir Jesus für alles bitten und uns dadurch auch nochmal verdeutlichen, dass wir ganz von ihm abhängig sind. Darum wollen wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Volker hat ja schon Themen genannt, aber ihr könnt natürlich auch eure eigenen Themen und Anliegen einfließen lassen und wir wollen dann mit dem Vater unser abschließen. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten, wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen, wir singen gemeinsam das letzte Lied miteinander, Hosianna, Davids Sohn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt noch einmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch einen gesegneten ersten Adventssonntag.